Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wasser ist momentan ein wichtiges Element, um sich bei der Hitze mal ordentlich abzukühlen. Der ein oder andere von euch badet vielleicht an diesem Wochenende im Badesee oder springt auch mal in den ein oder anderen Fluss. Da muss ich euch an dieser Stelle leider sagen, unseren Flüssen geht es gar nicht gut. Das steht in einer aktuellen Studie. Ergebnis: nur bei 40% aller europäischen Flüsse ist der Zustand gut. Besonders schlecht geht es den Flüssen in Ländern wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, aber auch Deutschland, weil diese Länder sehr dicht besiedelt sind und stark industrialisiert. In Deutschland geht es ganz konkret nur 8% unserer Flüsse wirklich gut. Was das Problem ist und was wir unseren Flüssen Gutes tun können, das wollte ich wissen von André Niemann. Er ist Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Ich wollte von ihm wissen, wie ist der Zustand der Flüsse in Deutschland ganz konkret?
Ja, also wir haben durch die entsprechende Nutzungsanforderungen einfach einen massiven Verlust an Gewässerraum. Das ist also der Punkt, wo dann wirklich auch die Flüsse belastet werden, weil sie einfach Raum verlieren, weil die Landnutzung, die Landwirtschaft und alles dann einfach ganz dicht rankommen. Und das zeichnet sich natürlich dann auch im biologischen Bild der Flüsse wieder. Die chemisch-physikalischen Bedingungen verändern sich, die Wasserqualität verändert sich. Es werden massiv Einleitungen getätigt. Wir erleben das gerade jetzt beim Thema Temperatur. Es ist wahnsinnig heiß draußen. Und ja, unsere Gewässer werden zusätzlich noch mit Hitze aus Kraftwerken belastet. Der Rhein hatte vorgestern bei Koblenz knapp 28 Grad. Das ist also wirklich schon eine fast schädliche Grenze, die dann erreicht wird für Fische. Und dem müssen wir uns natürlich dann auch stellen, wenn wir, ich sag mal, unsere Gewässer als Teil der Landschaft, als ja, Biodiversitätsachsen halten wollen, dann müssen wir uns um kümmern.
Das heißt, die Hitze ist aktuell ein Problem. Worunter leiden die Flüsse noch?
Ja, unter den Einleitungen, also sprich Stoffe, die eingeleitet werden, also Abwasser, gereinigte Abwasserströme sind das, durch die landwirtschaftliche Situation, wir kennen das aus der Nitratdiskussion, das sind natürlich Nährstoffe, die eingetragen werden, die dann das Pflanzenwachstum im Gewässer fördern und so werden die Bedingungen dann praktisch durch diese Einflüsse massiv verändert. Wir greifen natürlich auch ein, ja, weil wir, ich sag mal, unsere Flüsse und Bäche dann eben auch nutzen wollen für die Trinkwasserversorgung, für die Brauchwasserversorgung, für die Schifffahrt und für den Hochwasserschutz entsprechend dann eben auch teilweise dann Strecken auch umgestalten müssen. Wir machen Wasserkrafterzeugung, also Energiegewinnung etc. Und das alles sehr dicht am Gewässer und das hat natürlich seine Folgen.
Wie misst man das denn eigentlich, also den Zustand der Flüsse? Nimmt man da immer Wasserproben oder wie geht das?
Ja, so war das früher. Also als ich noch zur Schule gegangen bin, da gab es sozusagen einen Soprobienindex. Da hat man gesagt, okay, sauberes Wasser, viel Sauerstoff, dann ist alles in Ordnung. Und wenn das da nicht sind und wenn da Egel drin sind, dann ist das nicht so. Das gibt's heute nicht mehr, sondern heute hat man wirklich sehr dezidiert geschaut, was sind das eigentlich für Gewässer? Und infolgedessen hat man dann geschaut, was ist denn eigentlich in diesen Gewässern natürlich? Natürlich vorhanden an Biodiversität, also an Pflanzen, an Wasserpflanzen, sogenannten Makrophyten oder eben an Fischfauna oder eben auch an Kleinlebewesen an der Gewässersohle. Aus diesen drei Komponenten, die natürlicherweise dann, ich sag mal, in den Regionen vorkommen würden, wird dann praktisch der Zustand gemessen. Man schaut also, wie weit bin ich weg? Und da haben wir dann eben auch entdecken müssen, wir sind sehr weit weg.
Wir sind sehr weit weg. Die Zustände der Flüsse im Allgemeinen sind eher nicht so gut. Was können wir denn jetzt dagegen machen?
Also wir sind da mit Kräften auch unterwegs. Das ist natürlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Das, was da entstanden ist, weil also das, was jetzt praktisch den Gewässerzustand heute widerspiegelt, das ist ja nicht über Nacht entstanden, sondern das ist ja wirklich über den gesamten Zeitraum der Industrialisierung bis heute entstanden. Wir hatten einen Hochpunkt der Verschmutzung in den 70er Jahren. Da war der Rhein auch tot, als Beispiel dann dafür. Und infolgedessen haben wir natürlich massiv unsere Umweltschutzbemühungen um den Gewässerschutz daneben auch verstärkt, deutschlandweit, europaweit. Und das trägt natürlich seine Früchte, aber es ist dann eben trotzdem eine Generationenaufgabe, eine Mehrfachgenerationenaufgabe. Es hat 100 Jahre gedauert, die Gewässer in einen solchen Zustand zu bringen und es wird sicherlich auch ähnliche Zeiträume brauchen, bis man das alles wieder kompensiert hat, wenn man das denn überhaupt kompensieren kann.
Wenn man bei diesen Temperaturen da reinspringt in diese Flüsse, um sich abzukühlen, Kann das auch gesundheitliche Folgen haben? Vor allen Dingen auch die Inhaltsstoffe, von denen Sie gesprochen haben, diese chemischen. Haben die auch Auswirkungen auf den Menschen, wenn ich jetzt in den Fluss springe?
Ach, natürlich. Also Auswirkungen haben die schon, aber das ist natürlich nicht in jedem Falle wirklich krankheitsbildend oder eben auch toxisch, sondern es sind natürlich, ich sag mal, nicht natürliche Inhaltsstoffe. Und wir haben das im Moment, erleben wir das in der Wasserwirtschaft, in der Diskussion rund um Mikroschadstoffe, sprich Hormone und Arzneimittel im Wasser. Die können wir messen, die sind da drin, die werden in unseren Kläranlagen auch nicht gereinigt. Gleichwohl ist es natürlich so, dass sie die dann aufnehmen in sehr, sehr kleinen Dosen. Und ich sag mal, die haben aber in der Summe eigentlich keine Wirkung auf den Menschen im direkten Sinne, sondern einfach, das sind kleine Anteile, die sie zu sich nehmen. Und sie müssten rein theoretisch sehr, sehr viel Wasser trinken, was physisch fast unmöglich ist, um dann wirklich eine Wirkung dann auch zu erzielen. Also so gesehen eigentlich nicht.
Das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend an dieser Stelle. Das sagt André Niemann von der Uni Duisburg-Essen. Er ist Professor für Wasserwirtschaft und Wasserbau. Und er hat gesagt, in Deutschland sind nur 8% der Gewässer in einem guten Zustand. Und ich wollte von ihm wissen, welche Rolle spielen an diesem schlechten Zustand tatsächlich Staudämme, Wehre und Schleusen?
Staudämme, Wehre und Schleusen sind auf jeden Fall mal massive Hindernisse für Biodiversität im Gewässer. Sie riegeln praktisch das Gewässersystem ab. Das wird dadurch fragmentiert und die Lebewesen können sich nicht mehr bewegen von A nach B. Das ist also ein massiver Eingriff in ein natürliches System und das haben wir zuhauf durchgeführt. Wir haben in Deutschland über 200.000 Querbauwerke von wenigen Dezimetern bis hin zu Talsperrendimensionen, ich sage mal 30, 40 Meter Höhe etc. Und das sind natürlich Wanderungshindernisse.
Warum haben wir denn eigentlich so viele Dämme gebaut?
Ja, das schuldet auch wieder der wirtschaftlichen Entwicklung. Also Sie müssen sich vorstellen, ich nehme mal das Beispiel Flößerei. Also früher hat man Forstwirtschaft betrieben und hat die Flüsse dazu genutzt, entsprechend dann eben auch das Holz zu transportieren. Wird heute nicht mehr gemacht, ist auch heute nicht mehr erforderlich, aber hat natürlich dazu geführt, dass man vor 70, 80 Jahren Stauhaltungen gebaut hat und entsprechende Transportwege zum Gewässer gebaut hat, die dann eben auch solche Bauwerke dann mit sich gebracht haben. Wir haben Trinkwasser entnommen aus den Flüssen, wir wollen Schiffbarkeit gewährleisten, dazu brauchen sie immer eine gewisse Wassertiefe. Das sind alles Eingriffe, die dann eben auch zu solchen Bauwerken dann auch geführt haben in der Vergangenheit. Und heute sind die halt da, werden oftmals nicht gebraucht, aber teilweise können wir sie auch nicht mehr zurückbauen, weil wir einfach drumherum weitergebaut haben. Also sprich ganz klassisch, sie geben ein Wehr auf, der Wasserstand sinkt und dadurch verändert sich der Grundwasserstand im Umfeld und die Bauwerke, die dort stehen, erleiden dann einen Schaden.
Was auf jeden Fall eine große Folge wäre für alles, was um diesen Damm drumherum wäre. Wäre das denn eine gute Idee, das zu machen? Also aus Sicht der Flüsse?
Ja, also Flüsse brauchen Raum. Das ist mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Das sehen wir vor allen Dingen auch schon beim Hochwasserschutz. Über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Insofern ist es immer richtig, diese Querbauwerke aufzulösen, dort wo es geht. Wo es nicht geht, müssen wir dann praktisch für die Ökologie Ersatzsysteme schaffen. Und das ist eben aktuelle Aufgabe eben der Wasserwirtschaft und der Ingenieure und Ökologen dahinter, dafür zu sorgen, dass eben dann die Durchwanderbarkeit, die sogenannte Durchgängigkeit an diesen Standorten dann auf jeden Fall hergestellt werden kann. Also wenn Sie renaturieren und eine Gewässerstrecke von einem Kanal in eine wunderschöne, ich sag mal auch ansehnliche und erlebbare Fließgewässerstrecke umbauen, dann ist das eins. Wenn dann aber ein Wehr oben und unten dann praktisch den Austausch mit den anderen, Zonen des Gewässers verhindert, dann ist das natürlich von Nachteil.
Ja, da hängen dann quasi noch ganz, ganz viele andere Maßnahmen mit dran, auch an so einer Entfernung, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt.
Ganz genau. Das macht die Sache dann komplex und deswegen dauert es auch so lange.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch ziemlich teuer ist, so ein Rückbau, oder?
Ach, das ist ja eine Frage, wie viel ist teuer? Also ich meine, wir leisten uns so viel in unserer Gesellschaft und so ein Wehrrückbau ist ja im Grunde dann einfach nur der Abbruch einer entsprechenden Struktur. Wir haben ja oftmals nur kleinere Querbauwerke im Bereich von Dezimetern und bis wenigen Metern. Da geht dann der Bagger einmal rein und dann haben Sie praktisch für 200.000 bis 400.000 Euro da praktisch eine Maßnahme, die etwas sehr Gutes bewirkt, dann eben auch umgesetzt. Und ich denke, das ist es schon wert. Und die Frage ist natürlich, wie viel kann ich davon tatsächlich anwenden und wann kann ich es anwenden? Wir haben oftmals das Problem in der Wasserwirtschaft, dass wir an die Bauwerke gar nicht rankommen, weil die Eigentümerlage das nicht hergibt, weil die Nutzungslage, das Umfeld das nicht hergibt. Und infolgedessen bei 200.000 Standorten in Deutschland, können Sie sich ja vorstellen, dauert das, bis wir das wirklich alles kompensiert haben.
Gibt es denn schon Länder, die sowas schon gemacht haben, also die jetzt zum Beispiel irgendwelche Dämme wieder zurückgebaut haben?
Hier in Deutschland sind es natürlich die Bundesländer, die unterschiedlich intensiv dieses Thema dann auch angehen und dafür auch Mittel bereitstellen, damit die Akteure vor Ort das dann auch umsetzen können. International gibt es immer mal wieder Initiativen, bestimmte Flusssysteme durchgängig zu machen. Also das ist auch der beste Maßstab, wie ich finde eigentlich, dass man sich ein Gesamtsystem anschaut und sagt, wie kriege ich das jetzt praktisch, ich sag mal, in der Durchgängigkeit, was die Querbauwerke angeht, wirklich schön ökologisch durchlässig, damit die Biodiversität sich dann eben auch wieder einstellen kann. Und da gibt es dann, ich sag mal, in Holland sehr viele Initiativen, in Frankreich, auch in Dänemark. Wir haben das jüngst gesehen in dieser Studie vom WWF, die schöne Beispiele auch angeführt hat für erfolgreiche Rückbauprogramme. Aber gleichwohl ist das eine sehr vielfältige und auch dezentrale Aufgabe, sodass es da jetzt nicht das eine strukturierte Programm gibt.
Sagt André Niemann, Professor von der Universität Duisburg-Essen für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Wir haben darüber gesprochen, wie Dämme und Schleusen unseren Flüssen schaden.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.